Von frühester Kindheit an war sie mit Tod konfrontiert. 66 Jahre später erzählt sie bei mir im Studio, wie aus einer tragischen Kindheit und Jugend ein sinnerfülltes Leben geworden ist. Grüß dich und herzlich willkommen.
Grüß dich.
In diesem Kanal geht's um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist heute eine ältere Dame und ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Regina.
Grüß dich, freue mich auch, dass ich da bin.
Ja, du warst mit schwierigen Themen in deiner frühesten Kindheit konfrontiert. Mhm. Magst du ein bisschen erzählen, wie das losgegangen ist, beziehungsweise kannst du gerne ein bisschen sagen, woher du kommst und was du so Ursprünge hast?
Ja, vielleicht. Also ich bin verheiratet seit gut 43 Jahren. Wir haben drei Kinder, drei Schwiegerkinder und 8 Enkelkinder. Mhm. Und wir freuen uns, dass wir das gemeinsam genießen dürfen. Mhm. Eben, wie gesagt, vor 50 Jahren habe ich mir das kaum vorstellen können. Und ich bin also aufgewachsen in Oberbayern, auf dem Bauernhof, also einem wirklich kleinen Ort, traditionell katholisch, in den 50er, bin 51 geboren, also 50er, 60er Jahre, haben mein Leben geprägt. Und ich war jetzt beim Nachdenken über die ganze Geschichte, meine Geschichte ist mir auch bewusst, wie sehr da eine Tochter gerührt noch eingespielt hat. Mhm. Das kommt dann vielleicht auch noch in einem Beispiel. Ich bin eben aufgewachsen. Ich habe 2 Stiefbrüder gehabt, weil der Vater von meinen Brüdern ist im Krieg gefallen. Und meine Mama hat dann nochmal geheiratet und ich bin dann mit 51 geboren. Und 2 Jahre später ist meine Schwester geboren, die aber kurz nach der Geburt gestorben ist an einem starken Herzfehler. Ich habe den auch einen Herzfehler von Anfang an, aber bei mir war er noch nicht so ausgeprägt. Mhm. Das ist auch ein Teil, der mein Leben auch immer irgendwo geprägt hat, aber Gott hat auch damit sogar was anfangen können.
Mhm. Das war ganz am Anfang, du warst erst ein paar Jahre alt, wie das passiert ist mit den Brüdern.
Ja, also das muss ich noch ein bisschen, genau. Nein, also wie das mit meinem Bruder, das ist erst später passiert.
Ach so,
also,
wir sind, okay.
Ja, verstehe. Ja. Also ich bin, meine Mama war dann sehr schwer krank, sie hat starke Thrombosen gehabt und hat auch viel liegen müssen. Und ich war viel bei ihr im Schlafzimmer einfach und eines Tages hat sie zu mir gesagt, es geht ihr nicht gut. Und ich habe gesehen, dass sie wirklich faul geworden und die Lippen sind blau geworden und sie hat kaum mehr Luft gekriegt und sagt, hol den Papa. Und ich bin dann gerannt. Und der war im Stall irgendwo. Und wie ich dann zurückgekommen bin, war sie tot. Sie war eigentlich da am Sterben, wie es mit mir geredet hat.
Wahnsinn.
Und ich habe das nicht gecheckt. Da habe ich mir gedacht, es geht ja schon schlecht. Und dann habe ich gesehen, wie mein Vater meine Mama gesehen hat, als er tot auf einmal und ist zusammengebrochen. Und da ist in mir was zerbrochen. Ich glaube, da habe ich aufgehört, wirklich Kind zu sein. Hm. In gewisser Weise, weil ich einfach für mich dann gesagt habe, Regina, jetzt muss ich stark sein. Und das hat eigentlich mein ganzes Leben durchzogen. Das habe ich dann erlebt. Ich bin dann, mein Papa hat dann ein Jahr später wieder geheiratet, weil er einfach eine Bäuerin braucht hat und eine Mutter für die Kinder. Und meine Stiefmutter war, würde ich so sagen, wirklich überfordert, glaube ich, mit der Situation. Und sie hat versucht, eine gute Mama zu sein, aber ich denke, es war ja einfach zu viel. Und sie hat mich dann mit Essen getröstet, was natürlich für meinen Körper nicht optimal war. Mhm. Und auch für meine Psyche nicht. Und mein Vater, der war ja im Krieg und ist erst 47 vom Krieg zurückgekommen, aus der Gefangenschaft aus Russland. Mhm. Ich habe nur ein Bilderbuch gehabt, aber wir haben eine Schachtel mit Bildern gehabt aus dem Krieg. Und mein Vater hat mir über Jahre diese Bildern immer wieder gezeigt und erzählt, was er da alles erlebt hat. Und so war Tod gegenwärtig, täglich fast. Mhm. Auf dem Hof hat noch meine Eltern, außer meine Eltern, also meine Oma und mein Opa gelebt. Meine Oma war übrigens eine total liebe Frau, aber sie war auch schon um die 80. Aber sie hat, glaube ich, manches abgefangen, was ich verloren habe durch meine Mama. Ja, die ist dann auch leider gestorben, da war ich gerade Anfangsschulige. Mein Opa ist kurz vorher gestorben und in der Zeit ist dann auch mein Bruder, der inzwischen 18 war, tödlich verunglückt bei einem Autounfall.
Unglaublich.
Ja, also da waren in 4 Jahren circa 8 Todesfälle direkt auf dem Hof und mit dementsprechenden, ja, kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen, Hoffnungslosigkeit. Und ich bin ständig vor neue Situationen gestellt worden, wo ich einfach völlig überfordert war, aber auch das Gefühl gehabt, ich muss stark sein, darf jetzt nicht schwach werden. Ich muss ja meinen Papa unterstützen.
Wie alt warst du da?
Also ich würde sagen mit 8, 9 Jahren, wie dann meine Oma gestorben ist und mein Bruder ungefähr 7, 8
Jahre. Unverstehbar, ja.
Ja, ich habe vieles damals hab gar nicht gecheckt. Die Leute haben immer gesagt, das Dirndl hat zu schwer. Ich dachte, was kannst du alle haben? ja, aber dann, ich habe dann eine Schule gemacht, dann eine Lehre gemacht, ich war im Land, habe eine kaufmännische Lehre gemacht. Und in der Zeit habe ich angefangen, einfach über das Leben nachzudenken. Ich war ein Teenager, man fragt sich, ist das jetzt alles gewesen? Also besonders optimal war es ja nicht. Gell? Und mein Beruf hat mir eigentlich auch keinen Spaß gemacht. Habe ich gemacht, weil es halt praktisch gesehen das günstigste war. Ja, so habe ich halt meine Lehre abgeschlossen und bin dann fertig geworden. Und in der Zeit habe ich dann einen Freund gehabt, der einige Jahre älter war, der studiert hat zu der Zeit und der Psychologie und Pädagogik studiert hat und der sich wirklich viel Gedanken gemacht hat über den Sinn des Lebens. Aber er hat eigentlich keine Antworten gehabt. Aber es hat in mir vieles noch angeregt, darüber nachzudenken, aber angefangen zu lesen. Ja, und das hat eigentlich meine Frage nach dem Sinn des Lebens und wie geht es nachher weiter, immer nur verstärkt. Ich habe einfach nur noch mehr Probleme gesehen, als ich eh schon gehabt habe. Und ja, ich habe dann einfach, eigentlich muss ich sagen, mein Lebenswille ist immer weniger geworden. Ich habe mir gedacht, für was lebe ich überhaupt? Was hat das für einen Sinn? Die Ehen rund um und um, die Familien schauen auch nicht optimal aus. Und man kann ja jederzeit sterben, gell? Was ist dann? Und so habe ich gedacht, naja, eigentlich war es fast gescheiter, ich mache Selbstmord. Damals habe ich dann einen Führerschein gehabt und bin einmal einen Berg runtergefahren von meinem Heimweg. Da war ein größerer Baum und ich dachte, das wäre vielleicht die Lösung. Ich fahre gegen den Baum hin. Aber dann habe ich andererseits gleichzeitig Angst gehabt, das könnte ja schief gehen. Ich bin querschnittlich gelähmt oder was immer. Oder die nächste Frage, wo ich mich auch immer beschäftigt damit, gibt es Gott? Und ich glaube, ich war ziemlich sicher, dass es Gott gibt. Aber wie weiß ich, dass er mich mag, dass ich ihm wichtig bin? Und wie geht er damit um? Ich habe gewusst, also umbringen ist nicht die Lösung. Das, da wird er nicht einverstanden sein. Und so habe ich das dann erlassen. Ich war auch wahrscheinlich zu feig dazu. Ja, und dann habe ich dann meine Arbeitsstelle gewechselt und habe in einem Einrichtungshaus gearbeitet. Da war ich dann schon so 18, 19. Und da habe ich einen Kollegen gehabt, der war ein bisschen anders wie die anderen. Und zwar im Positiven ein bisschen anders wie die anderen. Er war sehr kollegial und hat mich dann eines Tages, nach Monaten, wo wir schon zusammengearbeitet haben, eingeladen zu einer Vortragsreihe über Gott. Und weil ich ihn einfach nett gefunden habe und angenehm und mir dachte, ja, vertrauenswürdig, gehst halt hier ihm zuliebe. Und Zeit habe ich auch gehabt, also bin ich hingegangen und bin dann eine Woche lang, jeden Abend hingegangen, habe mir das angehört. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben, ich bin ja regelmäßig in die Kirche gegangen, das war ja, war gar keine Wahl, das war ja üblich. Aber ich habe nie das Evangelium verstanden. Ich meine, bei uns hat es auch keine Bibel gegeben oder sowas, das war ja gar nicht undenkbar eigentlich. Da habe ich das erste Mal aus dem Neuen Testament gehört, dass man wissen kann, dass es ewiges Leben überhaupt gibt und wie man das kriegen kann. Und dass man auch Vergebung haben kann, weil inzwischen habe ich schon einiges falsch gemacht gehabt in meinem Leben. Ich habe gewusst, so wie ich bin, haut das nicht hin mit Gott und mir. Und dann habe ich einfach am letzten Abend dann mit einer jungen Frau, die dort war, geredet und sie hat mir das nochmal kurz erklärt und haben dann gemeinsam gebetet und ich habe mehr oder minder Jesus mein Leben anvertraut, soweit ich das verstanden habe. Ich habe ja vieles nicht verstanden. Aber ich wusste, das ist das, auf was ich gesucht habe die letzten 15 Jahre.
Und Entschuldigung, aber wie lange hat das gedauert, dass du diese Erkenntnis gehabt hast? Also du bist da hingegangen zu dem Vortrag und wie viel Zeit ist dann vergangen bis zu dieser Umkehr?
Ja, eine gute Woche.
Wahnsinn.
Ja, also das war jeden Abend bin ich da hingegangen, weil ich gemerkt habe, da habe ich immer wieder was Neues gehört, was ich mir gedacht habe, das ist eine Antwort auf meine Fragen. Mhm. Und ich wollte das genauer wissen, wie das funktioniert und kann man dem verschlossen drauf und solche Sachen. Und ja, so am letzten Abend dieser Vortragsreihe habe ich dann diese, immer gedacht, na, wenn ich es jetzt nicht mache, dann weiß ich nicht, wie es dann weitergeht. Und das wollte ich nicht. Ich habe mir gedacht, nein, das möchte ich jetzt nicht verpassen. Und habe dann bewusst eben dieses Gebet gebetet, einfach wo ich gesagt habe, Jesus, ich brauche dich. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast und dass ich ein Leben mit dir anfangen darf. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, genau was ich bete, was war sinngemäß. Und ich habe von da ab, das kann ich sagen, also wirklich schlagartig eigentlich nie wieder Selbstmordgedanken gehabt. Also das war das eins der ersten Dinge, die ich gemerkt habe. Ich habe aber auch gewusst, wie mich, das, ich sage immer, wenn man Jesus sein Leben übergibt, das kommt mir so vor, als wenn ich im Auto sitze, zuerst fahre ich selber und dann habe ich auf dem Beifahrersitz gesetzt. Und jetzt hat er sagen dürfen, biegen wir links, sagt man da rechts, oder fahren wir geradeaus weiter. Und ja, das habe ich dann gemacht, habe das auch, dann auch mir eine Bibel gekauft, was ich auch noch nicht gehabt habe, und habe dann ohne Ahnung das Bibellesen angefangen. Aber ich habe dann eben durch meinen Kollegen, der war in so einem jungen Erwachsenenkreis, und da habe ich dann ein bisschen mehr Anweisungen und Unterstützung gekriegt. Aber ja, der Widerstand von daheim her, der war anfangs nicht so groß, weil ich bin ja nur ab und zu mal mit vorgegangen, bin ja vorher die ganze Zeit. Mhm. Aber dann habe ich wirklich von Monat zu Monat gemerkt, dass meine Beziehung zu Jesus gewachsen ist. Und ich habe dann auch diese eine Beziehung aufgegeben zu dem Mann, den ich gehabt habe, wo ich einfach gemerkt habe, das passt nicht mehr. Mhm. Ich habe dann einfach so einzelne Schritte gemacht.
Also ihr wart aber noch nicht verheiratet?
Nein, wir waren nicht verheiratet. Das war dann, würde ich mal sagen, zu meiner Lebensübergabe. Ich meine, ich bin ja ganz junggläubig gewesen und natürlich hat man dann auch Zweifel, weil ich habe ja Fehler gemacht und ich war ja nicht perfekt von heute auf morgen. Und da möchte ich vielleicht was vorlesen, was mir da diese Monate und vielleicht sogar die ersten Jahre geholfen hat. Das war das, was mir auch diese junge Frau zum Teil mitgegeben hat und manches andere noch. Darf ich es vorlesen?
Bitte gern.
Das sind ein paar Verse aus dem 1. Johannes, Kapitel 5, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 11 bis 13. Und dies hat Gott versichert, er hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben, wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr dem Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das war so, ja, so habe ich schriftlich gehabt. Das hat mein Leben verändert.
Also es geht nicht um Werke oder um Leistung, dass du gut genug wirst?
Nein, das war mir eh bewusst, das schaffe ich einfach nicht. Gell. Mhm. Obwohl natürlich von meiner Erziehung her die Tendenz da war, gerade die erste Zeit, wie ich gläubig geworden bin, habe ich die Tendenz gehabt, jetzt muss ich erst wirklich Gott gefallen. Mhm. Weil ja, er hat ja alles gegeben für mich, er hat sein Leben gegeben für mich. Ohne dass ich was wollte von ihm zuerst und auch mit all meinen Fehlern. Von dem katholischen Denken her war das ja ganz stark geprägt in mir und auch von der Erziehung her. Man hat immer nur gesagt, wenn du was gut gemacht hast, war es eh normal, aber wenn es falsch war, dann haben wir es direkt gesagt. das war einfach für mich so unfassbar fast, dass er mich mag, bedingungslos, so wie ich bin.
Sie ist auch unfassbar, finde ich.
Ja, ist auch.
Stehe
ich kann's heute noch nicht, eher nicht. Ich bin schon so langläufig. Ja. Ja, also damals war ich knapp 20, wie ich das, die Entscheidung getroffen habe. Hab dann ein paar Jahre weitergearbeitet in meinem Beruf als Einrichtungsberaterin. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ich glaube, ich muss einmal einen Cut machen. Bin dann nach Österreich gegangen. Damals habe ich in Bayern bin ich gewesen. Habe für ein Jahr mit OM gearbeitet. Ich weiß nicht, das ist eine christliche, überkonfessionelle Jugendarbeit in Wien. Und habe da ein Jahr mitgearbeitet und wollte einfach das auch in einer Gruppe leben, was ich inzwischen schon verstanden habe, halbwegs. Und ja, es war eine gute Zeit, herausfordernde Zeit. Ja, da habe ich manche Ketten abgebrochen, die eh nicht gut waren. In der Zeit habe ich dann übrigens auch meinen Mann kennengelernt. Wir haben uns eigentlich beim Geschirrabdrucken kennengelernt.
Romantisch.
Gell? Gell? Ah, das tun wir heute noch. Und das war eigentlich eine unserer besten Zeiten der Kommunikation.
Stimmt ja, nicht vor, ja.
Das ist immer gut, wenn man sich bei der Arbeit kennenlernt, weil dann weiß man, wie der andere wirklich ist.
Das stimmt, ja. Kann man viel lernen über das
ja,
Wesen.
Ja, man kann einen Menschen kennenlernen dadurch. Ja, das. Ja, also da möchte ich vielleicht noch was sagen. Ich meine, ich bin ja doch schon zeitgläubig. Außer meiner Entscheidung für Jesus, die zweitwichtigste Entscheidung in unserem Leben ist, welchen Ehepartner wir wählen. Das möchte ich für jüngere Leute, die das jetzt vielleicht hören, sagen, überlegt euch das. Das ist für mich ist der Bund, Jesus hat einen Bund gemacht, der hat es ja wirklich hingegeben. Und Ehe ist für mich das ähnlich. Es ist auch ein Bündnis und nicht ein Vertrag, ein Wohnungsvertrag oder ein Kaufvertrag. Und das ist mir im Laufe der Jahrzehnte immer wieder neu wichtig geworden.
Inwiefern ist dir das so wichtig geworden, beziehungsweise woran hast du gemerkt, dass du den richtigen hast?
Ha, ja, wenn ich das jetzt aushöre, das wird eine längere Geschichte. Okay. Also da hat Gott schon gescheit eingegriffen. Wir waren ja
übergekommen. Aber rein jetzt von den Eigenschaften oder so, oder beziehungsweise
okay.
Auf was soll der junge Mensch achten?
Die Kriterien, die genau. Also nachdem ich ja vorher zu ungläubige Beziehungen gehabt habe, habe ich gewusst, was ich nicht mehr will.
Ah ja, okay.
Ja, also ich habe gewusst, wen, dann kann ich mich eigentlich eh nur in erster Linie auf einen verlassen, der dieselbe Basis hat wie ich. Und auch dasselbe Ziel hat und einfach Jesus nachfolgen will. Wie das dann ausschaut, da habe ich jetzt keine Vorstellungen gehabt, ob das jetzt vollzeitig ist oder beruflich oder das ist jetzt nicht mein, sondern einfach, dass Jesus die erste Stelle hat in unserem Leben, außer unserer Ehe. Und ja, das habe ich schon bei ihm auch gemerkt. Und so, wir haben uns nicht verliebt das erste Jahr, also wenn wir uns kennengelernt haben, wir haben uns erst ein Jahr später dann ineinander verliebt. Aber dann gescheit.
Darf ich noch fragen, würdest du sagen, also, dass die Beziehung Jesu wichtiger ist als die Beziehung zum Ehepartner?
Auf alle Fälle. Also es ist nicht, dass die nicht wichtig wäre, die eheliche Beziehung, und ist ganz wichtig. Auch nach 43 Jahren würde ich es heute noch sagen. Aber wenn das wichtiger wird wie die Beziehung zu Gott, dann habe ich keine Basis mehr. Wenn eine Krise auftaucht, wenn jemand krank wird, wenn ein Kind Probleme macht, wenn man Arbeit verliert oder solche Sachen, also ich brauche was, was mich hält und was uns beide hält und wo ich auch Vergebung finden kann, weil wir sind ja beide nicht perfekt. Und das kann man auch nur, wenn der andere da dasselbe Ziel hat und dieselbe Beziehung.
Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Information.
Ja, das möchte ich wirklich jedem mitgeben und ich bete für meine Enkelkinder, dass die das möglichst genauso machen.
Das heißt aber im Umkehrschluss, es lohnt sich, wenn man nur wartet, auch wenn man Hals über Kopf sich verliebt hat in jemanden und der vielleicht sogar gläubig ist, wird es trotzdem.
Ja, also das sollte man sich trotzdem gut überlegen. Nicht einer, nur weil einer jetzt halt gläubig ist, kann der Richtige sein, muss aber nicht sein. Man muss dann, ich meine, wir haben jetzt in den Lauf der letzten 25, 30 Jahre immer wieder auch junge Paare begleitet in der Ehevorbereitung. Wir haben uns selber am meisten gelernt dabei wahrscheinlich. Aber wir haben das damals nicht gehabt. Aber es ist so wichtig, dass man einfach gemeinsam auch die verschiedenen Lebensbereiche anschaut. Weil wenn man verliebt ist, ist man meistens ziemlich unrealistisch. Und ja, hat ein bisschen eine rote Brille auf. Und darum ist es wichtig, dass man das gut überlegt und auch, wenn man gläubig ist, kann man auch miteinander beten dafür. Gell? Mhm. Was auch wichtig ist, weil wenn Gott der Dritte ist, das ist das Beste, was einem passieren kann.
Super. Ja, das ist schon mal ein wertvoller, wichtiger Aspekt, glaube ich.
Ja, ja.
Wie ist es dann, beziehungsweise du bist jetzt so lang gläubig, also wir haben ja vorhin schon gesprochen, man kann gar nicht auf ein Erlebnis wahrscheinlich da eingehen, sondern eher wahrscheinlich das Gesamte betrachten. Wenn du damals nicht gläubig geworden wärst, 20 oder ja, so herum, ja, wie wird dein Leben dann heute ausschauen oder wie war dein Leben weitergegangen damals?
Also wenn ich überhaupt erleben würde, was ich eigentlich bezweifelt, weil ich glaube, ich hätte, wenn ich so weitergelebt hätte, wäre ich, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich noch, also wenn, dann wäre es sicher ziemlich kaputt, mein Leben. Und meine Beziehungen auch wahrscheinlich, weil ich einfach so viele Defizite da waren in meinem Leben und so viele Altlasten, dass ich das mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie das ausschauen wird.
Wenn du auf dieses Leid von deinen ersten 20 Lebensjahren zurückschaust, was du da erleben hast müssen, wenn du zurückschaust, wie ist dein Blick auf das jetzt als langjährige gläubige Frau?
Im Grunde, das ist das Beste, was mir passieren hat können, dass ich einfach Jesus kennengelernt habe. Das hat mein Leben wirklich um 180 Grad gedreht. Nicht von heute auf morgen, also die Richtung ja, die hat sich geändert, aber ich habe erst lernen müssen, damit zu gehen. Das, die Schritte, wie ein Baby praktisch, ich meine, ich war ja, und ich habe die ersten Jahre sehr nach Vorbildern Ausschau gehalten. Und es war ja Anfang der 70er Jahre, da hat es nicht so viel Leute gegeben, in Oberbayern oder in Österreich, die besonders auch als Ehepaare und als Familie Jesus nachgefolgt sind. Das waren wenig. Und so habe ich viel gelesen, habe aber auch Leute beobachten, wo, auch da, wo Fehler geschehen sind. Man kann ja aus Fehlern auch ganz schön viel lernen. Und das, ja, ja, das war schon. Ich habe vergessen zu sagen, wir waren 1977 haben wir dann geheiratet. Und ja, und innerhalb von dreieinhalb Jahren haben wir die drei Kinder gekriegt. Es war eine lebendige Zeit. In der Zeit haben wir in Steyr gelebt. Und ich war oft überfordert, körperlich, aber auch seelisch sicher. Es hat immer Leute gegeben, die mehr Probleme gehabt haben als ich und wir. Und wir waren ja beide sehr jung und sehr junger im Glauben. Und von daher kann ich nur sagen, das ist Gnade, dass wir das durchgestanden haben. Und wir sind dann von 85 bis 88 waren wir dann in den USA. Da haben wir studiert, also der Franz hat in erster Linie studiert.
Drei Jahre warst du dort?
Drei Jahre, ja. Zum sechs Semester. Und mit den Kindern.
Ah, wirklich? Ja. Wahnsinn.
Ja, also heute denke ich mir, boah, da haben wir uns was getraut. Aber wir haben es gewusst, dass das der Weg ist und es ist eigentlich erstaunlich gut gegangen. Und da waren wir eben auch, haben wir mal die Zeit gehabt, auch Dinge aus unserer Vergangenheit und auch die letzten 8 Jahre oder was wir verheiratet waren, dann aufzuarbeiten. Das war sehr heilsam. Das war aber Anfang. Und in der Zeit habe ich mal in einem Bibelkreis, in dem wir gegangen sind, ein Professor vom Seminar, der aber der total lieber, wie ein Freund war für uns, der hat seine Doktorarbeit über Markus-Evangelium geschrieben. Das hat er auswendig gelernt und hat dann einen Teil in der Sonntagmorgen war das, mit uns angeschaut. Und zwar, ich weiß nicht, jetzt weiß ich nicht, wer die Geschichte kennt, es ist, wo also Jesus unterwegs ist und dann kommt der Jairus und sagt, meine Tochter ist im Sterben, ich brauche da Hilfe. Und er geht mit ihm und unterwegs trifft er diese blutflüssige Frau, also die Frau, die 12 Jahre lang schon krank war und ruiniert worden ist, finanziell, aber auch gesundheitlich. Und wenn man den Hintergrund kennt, den jüdischen, weiß man auch, dass sie gesellschaftlich ruiniert war. Und die war am Ende, also sie hat nichts mehr zu verlieren gehabt, sie hat nur noch gewinnen können. Und sie hat gesagt, wenn nur Jesus den Saum von seinem Kleid berührt, dann werde ich gesund. Und das ist auch geschehen. Sie hat das gespürt und sie war geheilt und sie wollte, und ich dachte, hau ab, bevor ich dann drauf, wer draufkommt, dann kriege ich Probleme. Aber Jesus ist eben anders. Und das war eine gute Erfahrung für mich. Jesus ist so anders. Er hat nicht nur sein Leben gegeben, wenn er nichts wissen wird von ihm, sondern er ist auch da, wenn ich ihn brauche, auch als Christ. Wenn ich Nöte habe, wenn ich Mist gebaut habe, wenn ich grantig bin oder Sorgen habe. Er hat dann gesagt, nein, er ist stehen bleiben. Obwohl er eigentlich auf dem Weg war, das Mädchen zu heilen, ist er stehen bleiben und gesagt, nein, ich muss stehen bleiben. Ich möchte das jetzt. Und er hat mit der Frau geredet. Er hat sie angeschaut und was er dann zu ihr gesagt hat, das hat mir eigentlich so, er hat gesagt, Tochter. Ich meine, er hat sie nicht nur gesagt, was hast du denn da jetzt gemacht, gell? Sondern du bist mir wichtig. Du bist wirklich kostbar. Und ich habe dich geheilt. Dein Glaube, dein Vertrauen in mich haben dich geheilt. Und das, ja, das hat mir Mut gemacht. Macht mir heute noch Mut. Einfach immer wieder sein Kleid zu erfassen. zu kommen.
Schönes Bild.
Ja, das geht mir immer noch. Ich habe schon oft eine Frauenstunde darüber gehalten, weil es mir einfach, ich denke, gerade für Frauen wahrscheinlich ein Text ist, der sehr viel Mut macht, weil es so viele Frauen gibt, die einfach so wenig Selbstwert haben und so schiere Sachen erlebt haben.
Ihr seid dann wieder zurückgekommen von Amerika?
Ja, wir sind dann zwischen 85 und 95 viermal umgezogen, aus beruflichen Gründen, weil das schon übersiedelt ist, weil, ich weiß nicht, der Franz einen Arbeitgeber gewechselt hat. Die Kinder haben oft die Schule wechseln müssen und ich muss sagen, ich bin ihnen heute noch dankbar, dass sie es so toll gemacht haben. Ja, wir haben dann, soll ich das sagen, ja, wir sind dann wieder 95 nach Steyr gezogen, also wir wohnen ja nach wie vor in Steyr. Und ja, das, unser Leben war nie langweilig, es war spannend. Wenn wir nach Amerika gegangen sind, haben wir eigentlich kein Geld gehabt. Wenn wir zurückkommen waren, haben wir noch weniger gehabt. $20 haben wir gehabt.
Ah, wirklich?
Ja.
Das ist wirklich wenig.
Kein Auto und keine Wohnung, keine Krankenversicherung.
Aber ein Studium in der Tasche sozusagen.
Das ja, das ja. Gell, Franz? Aber Gott war einfach, Gott hat sie, er war einfach so gnädig und unsere Kinder haben für die verrücktesten Sachen Bett. Zum Beispiel, wir haben dann eine Wohnung gesucht und die haben gesagt, ich hätte so gerne mal jeder ein eigenes Kinderzimmer. Ich habe gesagt, ja, kannst du selber dafür beten? Ich habe den Glauben nicht. Und ich sage, ja, das tun wir. Wir haben das Bett und die einzige Wohnung, die wir gefunden haben, tatsächlich drei Kinderzimmer.
Okay, wirklich.
Und die haben uns auch noch leisten können. Also Gott war einfach gut. Oder unser Sohn hat, der war in der ersten Klasse Volksschule, hat dafür betet, dass er unser Katze Jungs kriegt. Dann hat er gesagt, er möchte eins. Er hat gesagt, wenn wir ein Kind haben, eins Katzel behalten, hat er gesagt, dafür Bett ein kleiner Kater mit rotem Haar, weil er auch rote Haar hat. Ja, den Glauben hätte ich sicher nicht. Gell? Und die hat tatsächlich eines Morgens ist unser Katz mit einem kleinen roten Katzel. Er hat wirklich einen roten Kater gekriegt. Und dann haben wir gedacht, Herr, wenn Kinder beten, dann hat er gar nicht Respekt. Da versteht man auch, wenn Gott sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder.
Ja. Schön.
Ja.
Berührend.
Ich möchte das eigentlich nur zu, einfach zur Ermutigung sagen. Ja.
In der Einleitung habe ich gesagt, wie du zu einem sinnerfüllten Leben gekommen bist. Sinn. Ich glaube, das ist was, wo noch ganz viele Menschen suchen. Und auch überall danach suchen.
Ja.
Und was würdest du jetzt aus deiner bisherigen Erfahrung sagen, was ist jetzt der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist für mich, dass ich weiß, woher ich komme, wer hat mich gemacht, woher ich komme und was ist mein Ziel. Wenn ich weiß, was mein Ziel ist und mein dann weiß ich auch, was mein Auftrag ist. Das kann ganz unterschiedlich ausschauen, aber in erster Linie ist es für uns immer gewesen, einfach, dass Jesus bekannt gemacht wird und dass Menschen ihn besser kennenlernen und ihn zu unterstützen, ihm nachzufolgen und einfach frei zu werden, auch von Bindungen. Heutzutage haben wir ja, you name it, gell? Mhm. Und einfach Hoffnung zu geben. Und auch zu wissen, ich meine, ich bin jetzt bald 70 und man denkt sich, ich bin auch nicht sehr gesund und habe mich oft schon mit Tod beschäftigt, von meinem Lebensthema her schon. Mhm. Es ist so gut zu wissen, wo ich hingehe. Und ich brauche nicht wissen, wie lange ich noch Zeit habe. Aber ich weiß, was mein Ziel ist. Und das kann eigentlich nur noch besser werden.
Stark.
Ja. Hm. Das ist ein Geschenk, wenn man das kennenlernen darf. Und das, ja.
Hast du für unsere Zuhörer noch einen Abschlussgedanken oder was
ja.
du mitgeben möchtest?
Das ist wieder ein Vers, diesmal aus dem Alten Testament, ein paar Verse, die ich auch immer wieder sehr ermutigend finde. Das ist ein Vers auch, würde ich sagen, nicht nur für die, die schon Jesus nachfolgen, sondern einfach auch für jemanden, der sucht. Mhm. Und das steht in Jeremia Kapitel 29, und ich lese es wieder vor, mhm. was Gott einfach sagt zu uns. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für dich gefasst habe, spricht der Herr. Kann man es hören?
Geht gut, ja.
Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das, denke ich, spricht jemand, der noch nicht Gott kennt, an, aber auch mich selber immer wieder. Mhm. Weil allein schaffe ich es nicht, auch noch nicht. So alt bin ich schon.
Mhm. Ja. Sehr gut. Regina, es war eine Ehre, dass du da warst. Mich freut es sehr. Wir haben uns ja nicht kennt bis
genau.
zu diesem Gespräch.
Stimmt, ja.
Heute.
Mhm.
Und ja, trotzdem haben wir, wie du vorhin schon erwähnt hast, ein Ziel.
Genau.
Das ist auch mein Ziel geworden.
Schön.
Und ja, haben wir eine Verbindung für mhm. die Ewigkeit sozusagen.
Ja, das ist eben selbe Richtung, gell?
Ja. Dann, wenn du, lieber Zuhörer, Fragen oder Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün@gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast, diesen Kanal oder vielleicht diese Folge ganz besonders brauchen kann, dann leite diese gerne weiter. Regina, danke nochmal fürs Dose.
Gerne.
Und
danke.
Ich wünsche euch alles Gute.
Danke.
Ja, und dein Ehemann. Und ja, vielleicht gibt es eine Fortsetzung.
Schauen wir.
Und ja, kommt's gut heim.
Ja, danke.
Und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.